Zusammen die erste Strophe nochmal.
Mach uns zur Stadt am Berge, die jeder gerne sieht. Die Lichter leuchten weit ins Land hinaus. Die Stadt am Berge wächst und blüht. Menschen strömen ein, sieh in ihr zu Bergen.
Test 1, 2. Ich habe hier einen Zettel bekommen. Der Fahrer des Wagens AAML 3698 536 71 99 0 73 98 456 523 möchte bitte sein Fahrzeug wegfahren. Das Nummernschild blockiert die Einfahrt. Ich war letztes Jahr auf der Expo, habe da 5 Tage mitgearbeitet im Pavillon der Hoffnung und habe dann in so einem Amphitheater, wer da war, der hat das, weiß wie das da aussah, im Amphitheater ein Konzert gegeben, immer mal wieder gesungen und rechts neben mir war so eine riesengroße Leinwand, da wurde ich, mein Gesicht und meine Gitarre und alles so riesengroß auf eine Leinwand projiziert. Und vor mir saßen so 100, 120 Kids, also so Teenies, 13 bis 15. Und die guckten ständig auf die Leinwand. Und da ich, komisch, warum gucken die nicht zu mir? Ich sitze doch 10 Meter vor ihnen. Sind die schon so auf Bildschirme fixiert, dass sie live das vorziehen vor Live-Kontakten? Und die guckten irgendwo so da hoch und denken, oh, der ist so riesengroß im Bild. Oh, der muss irgendwie ganz wichtig sein. Oh, der ist ganz wertvoll. Der ist im Fernsehen. Der ist ganz wertvoll. Und dann habe ich da, während die guckten, habe ich ein Lied gemacht. Und die haben gar nicht gemerkt, dass das so direkt entstanden ist. Ich habe das versucht, mir zu behalten. Es ist noch nicht fertig, es wird immer wieder verändert. Ich sing's mal vor, vielleicht. Bin ich im Fernsehen, dann bin ich wertvoll, dann bin ich cool. Ich mach Urlaub in Teneriffa, ich bin cool. Ich fahr Auto, vielleicht smart, ich bin cool. Ich trag Benetton, ich bin wertvoll, ich bin cool. Riech ich nach Hugo, dann bin ich wertvoll, dann bin ich cool. Ich fahr Kickboard, ich bin wertvoll, ich bin cool. Und was ist mit denen, die gar nichts haben? Sind die nicht wertvoll? Sind die nicht cool? Was ist mit denen, die kein Auto haben? Sind die nicht wertvoll? Sind die nicht cool? Was ist mit denen, die nichts zu essen haben? Sind die nicht wertvoll? Sind die nicht cool? Was ist mit denen, die etwas dumm sind? Die nicht so intelligent sind? Nicht so stark sind? Nicht so reich sind? Nicht so schnell sind? Nicht so schön sind? Sind die nicht wertvoll? Sind die nicht cool? Was macht deinen Wert aus? Dein Auto? Was macht deinen Wert aus? Dein Outfit? Was macht deinen Wert aus? Deine Gesundheit? Was macht deinen Wert aus? Deine Karriere? Was macht deinen Wert aus? Dein Urlaub? Was? Jeder Mensch ist wertvoll, auch die Versager. Jeder Mensch ist wertvoll, auch die Schönen. Jeder Mensch ist wertvoll, auch die ganz Alten. Jeder Mensch ist wertvoll, nicht nur die Coolen. Jeder Mensch, jeder Mensch, jeder Mensch ist wertvoll, auch die ganz langsam sind. Jeder Mensch ist wertvoll, nicht nur die Reichen. Jeder Mensch, jeder Mensch, nicht nur die christlich sind. Jeder Mensch, auch die, die gar keinen Videorekorder programmieren können. Jeder Mensch. Gott gibt dir deinen Wert, du musst nicht stark sein. Gott gibt dir deinen Wert, du musst nicht schön sein. Gott gibt dir deinen Wert, du musst nicht jung sein. Gott gibt dir deinen Wert, du musst nicht dynamisch sein. Gott gibt dir deinen Wert, du musst nicht intelligent sein. Gott gibt dir deinen Wert. Gott, nur Gott, nur Gott, nur Gott, nur Gott, nur ganz allein Gott, nur Gott. Nur Gott. Muss gar nichts sein. Gott gibt dir deinen Wert, nur Gott. Wo suche ich meinen Sinn im Leben, im Urlaub, im Auto, in Materie? Wer gibt mir Sinn? Es gibt auch Menschen, die finden Sinn in christlichen Kirchen, in christlichen Gemeinschaften. Da ist eine tolle Stimmung, eine schöne Musik und tolle Umgebung, tolle Freunde. Und dann plötzlich kriegen sie einen Einberufungsbescheid nach Garmisch-Partenkirchen oder nach Sylt. Die Freunde sind nicht mehr da. Da oben ist alles atheistisch oder auf einmal wird es alles so katholisch oder sonst was. Da ist alles fremd. Und dann klappt der Glaube zusammen, wie bei dem, von dem ich jetzt singe. Er kam aus einem Schwarzwalddorf, aus bürgerlichem Haus. Ging sogar gern zur Bundeswehr, er wollte längst mal raus. Z2 bei der Marine, auf Fehmarn stationiert. Als Meier seine Bibel fand, da war er bös blamiert. Sie nannten ihn Hochwürden, im Block und auf dem Hof. Wer nicht mal im Manöver säuft, ist wirklich ein bisschen doof. Zu Hause seinen Eltern sagte er nichts davon. Ich mach beim Bund Karriere, 2 Jahre schaff ich schon. Und Mama mahnt und nörgelt, dass man sie nicht vergisst. Die hat ja keine Ahnung, wie lang die Zugfahrt ist. So blieb er oft am Standort, hing auf der Bude rum. Nach 14 Wochenenden fiel sein Gewissen um. Die Frau liegt hingeräkelt hinter dem Glas und lacht. Und vor sich selbst geekelt hat er sich manche Nacht. Er findet sich erbärmlich, tut oft, was er nicht will. Ein Sechserpack pro Abend macht seine Fragen still. Jetzt kommandiert er selber, nur zynischer im Ton. Er läuft nicht, er lässt laufen und läuft sich selbst davon. Menschenwürde steht ja im Grundgesetz ganz vorn. Doch aus der Bibel weiß er, er hat sie längst verloren. Ich hätte gern wieder Rückgrat, ein ehrliches Gesicht. Gott gab mir einen Selbstwert, den finde ich aber nicht. Ich hätte gern wieder Rückgrat, ein ehrliches Gesicht. Gott gab mir einen Selbstwert, den finde ich aber nicht. Dankeschön. Gott gab mir einen Selbstwert, den finde ich aber nicht. Ich muss nicht mehr nach Sinn suchen. Ich muss nicht mehr alles Mögliche tun. Ich weiß nicht, wer meine Frau kennt, einige von Ihnen kennen sie, die hat so Pullover mit so Schaumstoffeinlagen hier in der Schulter. Ne? Kennen Sie so Frauen? Ne? Meine Frau kommt in die Küche, ich denke, die kommt gerade vom Baseballtraining. Ich will ihr ermutigend auf die Schulter klopfen, Sacke bis unten hin, es ist alles nur Schaumstoff. Warum machen das solche Frauen? Wissen Sie warum? Die wollen geliebt werden. Klar, beachtet, jeder will beachtet. Wir Männer auch. Wir machen das anders. Wir haben hier so einen Stöpsel, wie bei so einer Luftmatratze, und pusten den ganzen Tag so. Boah, kommen da mit solchen Luftblasen auf Bühnen. Meistens sind das so Männer vor Mikrofon und etwas erhöht und angestrahlt, die immer so wichtig tun. Wir tun immer so wichtig, wir Männer tun immer so, als wenn das, was wir sagen, wir alle schon leben würden. Aber die Frauen von den Männern, die wissen, an welchem Stöpsel sie ziehen müssen. Dann geht die ganze Luft raus. Bleibt so ein Strichmännchen übrig. Wissen Sie, warum das Männer machen? Die wollen auch geliebt werden. Jeder will geliebt werden. Jeder will beachtet werden. Es gibt ja so Toastergeschäfte. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Da legen sich auf eine Bank, schmeißen 5 Mark in den Automat und kommen ganz braun gebrannt. Müssen sich vorher ausziehen natürlich. Kommen ganz braun gebrannt an die Arbeit. Und sagt ein Arbeitskollege, ach, dir geht's gut. Du siehst gut aus. Ihnen geht sie beschissen. Bist halt nur braun. So 3 Wochen später kommst du mit so einem Schwäbisch Hall oder Schwäbisch Gmünd weiß an die Arbeit, sagt ein Arbeitskollege, oh, dir geht's nicht gut, ne? Innerlich geht's dir super. Du bist halt nur weiß. Ihr lacht, aber ich kenne das selbst. Wenn einer richtig braun ist und richtig, man denkt, dem geht's gut. Wenn die Farbe der Hautfarbe abhängig ist, wie gut es einem geht, müsste ja den Schwarzen in Afrika super gehen. Und dann kommt Gott daher und sagt, ich gebe dir einen Selbstwert, du bist einfach wertvoll, du musst nichts tun, du musst nichts leisten, du kannst in mir den Sinn finden, du kannst in mir Halt und Geborgenheit finden. Das wünsche ich Ihnen, dass Sie den heute Abend finden, wenn Sie ihn noch nicht gefunden haben.
Vielen Dank, Arno Backhaus. Wir wollen jetzt gleich miteinander singen, ein Lied zum Aufatmen. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Wir freuen uns, dass heute der ProChrist-Geschäftsführer Frieder Trommer unter uns ist. Herzlich willkommen, Frieder Trommer. Er guckt sich um, aber er ist wirklich da. Heute wollen wir, während wir das Lied singen, für ProChrist was zusammenlegen, denn ProChrist, die Veranstaltungsreihe, dieses Werk hat beschlossen, weiterzumachen und plant weiter, und Ulrich Parzan ist der Hauptredner von ProChrist, und dafür möchte ich heute kräftig einladen, sonst habe ich mal gesagt, lassen Sie Becher einfach vorbeigehen, weil heute Abend, jetzt stopfen Sie voll die Becher und dann lassen Sie vorbeigehen. Alles, was heute eingelegt wird, ist für ProChrist, und wir finden die Arbeit großartig. Wer sie auch großartig findet, der unterstützt das. Vielen Dank. Wir singen das Lied. Ich möchte noch ganz kurz als Info sagen, hinten gibt es einen guten Büchertisch, da gibt es CDs und Kassetten und Bücher von Ulrich Pazani, CDs von Arno Backhaus und Johannes Nitsch. Der Kassettentisch von den Vorträgen ist dort hinten, können Sie sich auch die Vorträge mitnehmen. Und das schöne Lied von der Stadt am Berge, da hat Stefan Zeiss extra ein Liederbuch mitgebracht, das gibt es beim Arno Backhaus am Büchertisch. Und jetzt wollen wir singen, Kommt, atmet auf.
Das Lied, passend zum Thema Leben mit Sinn, wozu bin ich da? Das Höchste meines Lebens ist, und dann reden wir Jesus an, wie wir es auch im Gebet gemacht haben, und sagen wir, dich kennen, Herr. Das ist das Höchste meines Lebens. Und dann, das Höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Und dann, wenn wir Jesus lieben und ihn kennen, dann motiviert er uns zum Tun.
Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr.
Wir leben ja alle hier gefährlich heute, das ist inzwischen klar. Ich habe ja immer eine Jacke deshalb an, damit man den Stöpsel nicht so schnell rausziehen kann hier oben. Aber man muss zur Ehrenrettung der Frauen sagen, dass sie einem ja nicht nur dieses Stöpsel rausziehen, damit der Luft rausgeht, wenn wir in Depressionen versinken und einen Platten haben, blasen uns auch wieder auf. Ne? Ist doch auch gut, ne? Ist doch auch was Schönes. Wir leben überhaupt gefährlich in diesen Tagen. Ich weiß nicht, wir freuen uns, dass der Johannes Nitsch hier abends überhaupt bei uns sein kann. Denn der hätte genauso gut im Gefängnis sitzen können. Ich meine, das vermutet man bei Musikern, aber der ahnt ja nicht, als er nach Schwäbisch Gmünd gekommen ist, dass er hier das erste Mal öffentlich per Zeitungsartikel und Polizei auf der Fahndungsliste stehen würde. Wir haben es ja ein bisschen verschwiegen, Sie haben ja auch gut mitgespielt, aber gestern oder vorgestern, erste Seite, wie heißt die Zeitung hier? Was? Genau, Rems-Zeitung, ja, erste Seite und hinten Lokalteil mit richtigem, da war doch oben so eine Brandstiftung da bei so einem Supermarkt. Und gesucht wurde, dringend verdächtigt, wurde ein blauer VW-Bus mit dem Kennzeichen LDK. Dreimal dürfen Sie raten, wie viel von solchen blauen VW-Bussen mit LDK-Kennzeichen im Augenblick in Schwäbisch Gmünd rumfahren. Der einzige ist von Johannes Nitsch. Er und der Arno waren noch als Erste am Brandort, haben das gesehen, haben die Polizei gerufen. Und als er dann den Wagen weggesetzt hat, damit die Feuerwehr auch rankommt, haben sie ihn beobachtet und gedacht, siehst du, da flieht der Brandstifter, ja. Stand am nächsten Tag groß in der Zeitung, dass sie nach ihm fahnden, oben am Schönblick kamen die Anrufe. Und ich weiß nicht, ob da zwischendurch ging der Johannes sich schminken. Weil er so bleich aussah um den Nüstern, wenn die Anrufe kamen, war der froh, dass er nicht allein da gewesen war. Also man lebt gefährlich hier im wilden Süden. Ob das die Kraft des Südens ist, die wir dauernd hier so plakatiert sehen jetzt und so. Also es ist hochinteressant hier bei euch, ja. Man braucht gar kein Fernsehen zu gucken, man ist mittendrin im Krimi. Jetzt müssen wir uns entscheiden, über welches Thema wir heute Abend reden wollen. Denn das gibt ja zwei Themen. Und manche halten das für dasselbe Thema, das ist aber hochgefährlich. Denn die beiden Thementeile, die wir haben, die eigentlich zwei verschiedene Themen sind, die zu verwechseln, ist lebensgefährlich. Das heißt, Leben mit Sinn, wozu bin ich da? Es ist zwar sehr hilfreich und sinnvoll, wie ich hoffentlich zeigen kann, diese beiden Themen miteinander zu verbinden. Aber es ist nahezu lebensgefährlich, nein, es ist sicher lebensgefährlich, diese beiden Themen zu verwechseln. Also zu meinen, Leben mit Sinn wäre das gleiche Thema oder die gleiche Fragestellung wie, wozu bin ich da? Oder wenn ich die Frage, wozu bin ich da, beantworten könnte, hätte ich das Leben mit Sinn gefunden. Das muss ich natürlich erklären, das sage ich. Also Sinn des Lebens ist absolut nicht dasselbe wie Zweck oder Nutzen meines Lebens. Also ein Handy ist dazu da, um damit zu telefonieren. Ich meine, da kann man noch SMS verschicken, da kann man noch rechnen mit, da kann man noch sich wecken lassen, da kann man Musik mithören und habe da so eins gekriegt und so. Ich musste so lange ausprobieren, welches Anrufsignal ich denn haben wollte, da hört man die ganze Musikgeschichte rauf und runter, als wenn Johannes Nitsch Klavier spielt und nur Händchen klein ist nicht drauf bei mir, du. Alles mögliche, muss man mal aus dem Internet runterladen, das gibt es vielleicht ja auch. Also, aber man kann alles Mögliche damit machen, als Rechner bedenken. Also, aber das ist hat Nutzen und hat einen Zweck. Ich gebe zu, für uns Männer besonders wichtig. Wir brauchen das schon zur Stabilisierung unseres Selbstwertgefühls. Was ist der Mensch ohne Handy? Und so. Das ist bei so einem Gerät. Ist der Sinn der Existenz und der Zweck und Nutzen der Existenz ein und dasselbe. Und weil wir das so gewöhnt sind, dass bei der Kaffeemaschine und beim Auto so ist, dass Sinn und Zweck zusammenfallen, schließen wir vom Apparat auf den Menschen und denken, es wäre bei Menschen auch so. Aber das ist natürlich überhaupt nicht. Menschen, die voll im Saft sind und sich absolut gewiss sind, dass ihr Leben sinnvoll ist, haben in der Regel mit Nutzen und Zweck und sowas überhaupt nichts zu tun. Also ein Kind empfindet sein eigenes Leben als absolut sinnvoll, solange es wirklich geliebt ist. Die Zweifel, ob das Ganze alles so richtig ist, ob das Ganze eigentlich Sinn macht, kommen in dem Augenblick, wo diese Geborgenheit, geliebt zu sein, zerbricht. Ich habe noch nie erlebt, dass zwei Verliebte gesagt haben, wozu sind wir überhaupt auf der Welt? Alles gar keinen Sinn. Das ganze Leben hat gar keinen Sinn. Wenn man geliebt wird, weiß man, ich bin wertvoll, ich bin wichtig, mein Leben ist sinnvoll. Deshalb, wir brauchen das. Das ist sowas wie lebenswichtig, dass wir Liebe empfangen. Freundschaft, eine Ehe. Wir alle brauchen dieses Grundnahrungsmittel der Liebe. Nun weiß das eigentlich jeder auch, dass das zugleich nur bedingt tragfähig ist, weil unsere menschliche Liebe ist begrenzt. Nicht nur von der Leistungsfähigkeit, wie lange wir einen Menschen lieben können, auch wenn er uns auf den Geist geht und wenn er uns, ein bisschen, wenn er uns anfängt schwer zu fallen und nicht mehr so liebenswürdig sich benimmt, sondern wir sind sterblich. Und die Tragödie unseres Lebens fängt da an, wenn ein Mensch, der mich liebt, stirbt und ich ohne seine Liebe auskommen muss. Oder wenn ein Mensch, den ich liebe, erleben muss, dass ich sterbe. Dann, wir möchten gerne in unserer Liebe wirklich alles für den anderen sein. Aber selbst wenn wir es wollen, wir können es nicht, weil wir vergänglich sind. Deshalb ist jeder schlecht beraten, der den Sinn seines Lebens total auf die Liebe eines anderen Menschen stellt. Obwohl wir das unwillkürlich tun. Wir brauchen es und doch trägt es nicht wirklich, kann es nicht wirklich durchtragen. Ich gehe gar nicht davon aus, dass Liebe von Menschen unbeständig sein kann und dass sie mal da ist und dann vielleicht vergeht. Ich gehe ja nur davon aus, dass auch da, wo die Liebe bleibt und treu ist, ein Mensch stirbt und dann diese Liebe nicht mehr als eine tragende Kraft für mich da ist. Deshalb ist das wichtigste Lebensmittel, das wir als Geschöpfe Gottes brauchen, um leben zu können, ist, dass wir leben unter der Bestätigung, unter dem kräftigen, starken, unerschütterlichen Ja-Wort Gottes. Die ganze Gottesgeschichte mit der Welt, mit jedem Menschen, die ganze Gottesgeschichte konzentriert sich deshalb auf einen einzigen geschichtlichen Punkt in der Geschichte, das ist das Kreuz, an dem Jesus stirbt. Dieses Kreuz wird zum Koordinatenkreuz unseres Lebens. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die dem vertrauen, nicht verloren gehen, nicht vor die Hunde gehen, sondern ewiges Leben haben. Ewiges Leben ist nicht ein Zeitbegriff, das nur mit Kaugummi langzieht, das immer dauert. Ich meine, das ist doch überhaupt gar nichts Verführerisches. Die schönste Sache, die einfach immer nur weitergeht, wird langweilig. Ewigkeit ist nicht vor allen Dingen ein Zeitbegriff, sondern es ist ein Qualitätsbegriff. Das ist bestätigtes, gültiges, schöpferisches Leben, das Kraft in sich hat, das blüht, das reich ist, das die Vielfalt des Schöpfers in sich trägt. Kurz und krumm, das wirklich Gottes Qualität in sich trägt. Ewiges Leben. Und der Orientierungspunkt, wo ich es sehen, kennenlernen kann, von woher ich es empfangen kann, ist das Kreuz. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Da fragen Sie mich, sagen Sie, wieso muss dieses Kreuz sein, dieses schreckliche Kreuz, das man so schwer versteht und das doch im Grunde auch ein blutiger, grausamer Gegenstand ist, ein Hinrichtungswerkzeug, ein Galgen. Warum muss das sein, um Liebe zu erfahren? Ja, es muss offensichtlich sein, weil die Welt so ist, wie sie ist. Es ist eine brutale Welt. Es ist eine solche brutale Welt, in der Menschen so mies niedergemacht werden, so verletzt werden, so verächtlich behandelt werden, so in den Dreck gezogen werden, dass Lyrik alleine nicht mehr überzeugt. Da brauche ich kein Prophet zu sein. Also ich sage, ihr könntet sicherlich allermeisten aus dieser Versammlung könnten traurige und dunkle Geschichten aus ihrem eigenen Leben erzählen, wie ihre Seele und ihr Körper in den Schmutz getreten und erniedrigt worden ist. Diese Welt ist nicht so, dass man mit dem Fingerschnipsen und ein paar netten Versen einen mit Überzeugung Liebe nahebringen kann. Es gibt so viele zerstörerische Kräfte, die das in Frage stellen und kaputt machen. Und das hat Gott doch gewusst, dass man mit ein paar leichtfertigen Redensarten in dieser Welt nichts mehr bewegen kann. Dieser Welt der Folter, der Menschenquälerei, der Ausbeutung, der sexuellen Missbrauchs, der Habgier, der Verlogenheit, der Verkommenheit. Und deshalb geht er ganz tief runter, der ewige Gott in seiner Liebe, weil er auf die Liebe schwört. Und weil er die Liebe ist, deshalb geht er ganz tief in den Dreck. In Blut und Kot. In Stöhnen und Sterben. Ganz tief runter ans Kreuz. Damit niemand auf diesem Globus mehr sagen kann, Gott ist für die Guten, Gott ist für die Großen, Gott ist für die Frommen, aber er ist nicht für mich im Dreck. Für meine beschmutzte Seele, für mein niedergetretenes Ich. Für mich ist er nicht. Doch, Gott ist am Kreuz und sagt ein entschlossenes Ja. Und dann weckt Gott ihn auf, den Gekreuzigten, um zu sagen, dieses Ja ist nicht das Ja der Ohnmacht, das an der Mauer des Todes noch ein letztes Echo hat, bricht und stirbt. Sondern es ist das ewige Ja Gottes, das aus der Ewigkeit des Schöpfers kommt, den Tod besiegt und gilt bis in Ewigkeit. Und er sagt Ja zu dir. So sehr habe ich dich geliebt. So wertvoll bist du mir. Wen soll das wundern, dass das in unseren kleinen Kopf nicht reingeht? Da gibt es 6 Milliarden Menschen und keiner ist aus den Augen Gottes. Niemand. Auch hier in dieser Versammlung jetzt nicht. Auch wenn Sie sich hier vorkommen und denken, ich sitze hier irgendwo so drin, wer kennt mich schon? Ich habe meine Nöte mit hier reingebracht, niemand hat mich danach gefragt, ich werde niemandem davon erzählen können, ich werde rausgehen und niemand wird sie mir abgenommen haben, wer bin ich schon? Niemand ist aus Gottes Blick. Er sieht uns an mit den Augen der Liebe. Und weil wir es so nicht glauben können, deshalb hat Gott sich annageln lassen auf das Wort seiner Liebe am Kreuz. Festnageln lassen im wörtlichsten Sinne. So sehr hat Gott dich lieb. Jeder weiß das doch. Jeder weiß das. Jede Mutter weiß das. Jeder Vater weiß das. Jeder Freund, jede Freundin weiß das. Liebe beweist sich nicht in den schönen Stimmungen und den Weihnachtsgeschenken und Geburtstagsgeschenken. Liebe beweist sich im Opfer. in den Schmerzen, die ich bereit bin, für den anderen zu leiden, weil ich ihn liebe. Das ist der Beweis der Liebe. Darum, darin beweist Gott seine Liebe gegen uns, heißt es in der Heiligen Schrift, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir ihn wie einen Feind behandelt haben, als wir ihm die kalte Schulter gezeigt haben, als wir Gott wie einen Dreck behandelt haben, unsere eigenen Wege in Selbstherrlichkeit gegangen ist. Gott ist, hat uns geliebt und er hat es bewiesen, indem Christus für uns gestorben ist. Er sagt ja. Einer, der sich wahnsinnig gesträubt hat dagegen, hieß Paulus. Er war so klug und so entschlossen und so charakterstark und so religiös, dass er es für eine Zumutung hielt, diese Jesus-Story auf sein Leben zu beziehen. Nach Gnade winseln, das wäre noch das Letzte, was ich brauchte, hat er gedacht. Man muss sein Leben gestalten. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und er wollte Gott auch folgen. Er war ja durchaus religiös und lebte mit ethisch hohem Anspruch. Aber er hatte alles in sich, er brauchte nichts, er war reich, bis er dem auferstandenen Jesus, den er verfolgt und dessen Nachfolger er mundtot machen will, begegnet. Mitten am helllichten Tag, heller als 1000 Sonnen, und da stürzt er im wörtlichen Sinne vom hohen Ross, aber auch im übertragenen Sinne, auf den Boden und ist blind und er weiß nichts mehr, er sieht nichts mehr. Dieser Alles- und Besserwisser sieht nichts mehr. Und als ein gebrochener Mann bringen sie in ein Hinterzimmer in Damaskus und da sitzt er 3 Tage nicht in der Lage, Essen und Trinken zu sich zu nehmen und sucht, wo Leben ist und ob Gott ihn annimmt. Und dann begreift er, wie Gott ihn durch die Hände eines furchtsamen Christen, den Jesus zu ihm schickt, Ananias, und der zu ihm kommt und wagt zu sagen, er wusste, mit wem er das sagt, diesem Mörder, diesem Schergen, diesem bestialischen Intellektuellen, an dessen Händen bereits Blut war. Und dem legt er die Hände auf, zitternd, und sagt, Bruder Saul, der Herr schickt mich. Spricht ihm die Vergebung der Sünden zu, es gehen ihm die Augen auf, und er spürt, ich bin geliebt. Gott sagt ja zu mir. Selbst zu mir sagt Gott ja. Dann schreibt er Jahre später in einem großen Brief an die Christen, die eine Gemeinde bildeten in der Hafenstadt Korinth in Griechenland. Dann sagt er, er schildert das alles nochmal, diese Schlüsselerfahrung, dem Auferstandenen und was ihm klar geworden ist, dass das Kreuz plötzlich im Licht der Auferstehung steht und er merkt, das ist der Beweis der Liebe Gottes. Hier rettet er mein Leben, hier sagt Gott ja. Und dann sagt er, durch Gottes Gnade, durch sein Geschenk, durch seine Begnadigung bin ich, was ich bin. Und seine Gnade ist nicht vergeblich gewesen an mir. Ich bin wer? Das nenne ich gesundes Selbstbewusstsein. Aufrechter Gang. Ich bin wer. Nicht, weil ich etwas tue, nicht aufgrund von Leistung. Das ist sehr krankes Selbstbewusstsein. Wenn jemand stolz ist und Selbstbewusstsein hat, weil er etwas besitzt, weil er etwas leisten kann. Warum ist das krankes Selbstbewusstsein? Weil niemand garantieren kann, dass er es morgen noch leisten kann und dass es morgen noch besitzt. Und deshalb ist dieses Selbstbewusstsein immer von der Furcht begleitet. Die Mäuse untergraben den Deich und irgendwann kommt die Sturmflut und der Deich bricht. Und das spürt man. Und deshalb ist dieser Ton von ungesundem Selbstbewusstsein immer ein Ton zu schrill, weil er nicht gesund ist. Gesundes Selbstbewusstsein muss außerhalb von mir begründet sein, muss sich nähren können aus einer Quelle, die fließt, wenn ich krank bin, wenn ich alt werde, wenn ich nicht mehr den Applaus der Menschen habe, wenn ich nicht mehr leisten kann, was mir so wichtig war. Was ist dann? Bin ich dann Schrott? Wer den Sinn seines Lebens aus seiner Leistung ableitet, programmiert einen Schrotthaufen. Er wird irgendwann im Laufe seines Lebens erfahren, was es heißt, nur noch Sozialschrott zu sein. Das ist gnadenlos in einer Leistungsgesellschaft. wer sich gesund fühlt, wer auf der Karrieretrip nach oben ist, wer genug Knete hat, lebt im Augenblick im Saft und fühlt sich auf der sicheren Seite. Kein Respekt, ihr Selbstbewusstsein ist krank. Es trägt nicht. Sinnvoll wird unser Leben nicht durch das, was wir tun. Dazu werden wir ein Apparat. Wenn Sie sein wollen wie ein Handy oder ein Rasierapparat oder eine Kaffeemaschine oder ein Auto, dann leiten Sie bitte den Sinn Ihres Lebens aus dem ab, was Sie tun. Das ist Nützlichkeit, aber kein Sinn. Sinnvoll wird unser Leben, wenn es geliebt ist. Und unverlierbarer Sinn kommt in unser Leben hinein, wenn wir aus der Liebe Gottes leben, der uns gesundes Selbstbewusstsein schenkt. Ich bin geliebt. Es gibt so Bibelworte, Sie werden das vielleicht auch, wenn Sie mit der Bibel leben, werden Sie merken, es gibt Worte, die bekommen in Ihrem Leben eine besondere Wichtigkeit. Und ein Wort der Bibel, das für mich eine besondere Wichtigkeit hat, ist ein Satz aus dem Psalm 34. Und da heißt, die auf ihn sehen, auf ihn den Herrn sehen, den lebendigen Gott, den Jesus, dem gekreuzigten, auferstandenen, erkennbar auf Jesus sehen, die auf ihn sehen, die werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht wird nicht schamrot werden. Das habe ich gelernt in meinem Leben, wenn man auf sich selber schaut, wenn man sich selber analysiert, wenn man sich selber den Puls hält, dann wird man entweder arrogant oder man wird depressiv und kriegt Zweifel. Je nachdem, wie so der innere Zustand ist. Wenn ich wegschaue von mir auf den gekreuzigten und auferstandenen Christus, dann weiß ich, ich bin wer. Ich bin geliebt. Und zwar wie ich bin. In meiner einzigartigen Besonderheit. 6 Milliarden Menschen, keiner exakt so wie ich. Und so sind sie. Und das muss man mal buchstabieren. Dieses Wunder, die Faszination dieses Wunders muss man erst mal spüren. Dann fängt man an zu leben. Zu staunen. Der griechische Philosoph Platon hat gesagt, mit dem Staunen beginnt das Denken. Dann fängt man an zu denken. Gesundes Selbstbewusstsein brauchen wir. Das ist nämlich die Voraussetzung für einen ganz wichtigen Lebensvollzug, den wir heute Selbstannahme nennen. Das, was so selbstverständlich klingt, ist so wenig selbstverständlich, wie man sich nur denken kann. Dass ein Mensch in der Lage ist, innerlich ein Ja zu... Es gibt Lebensweisen, die finden nie im Heute statt. Er sagt immer, wenn ich das geschafft habe, wenn ich die Prüfung geschafft habe, wenn ich das Haus gebaut habe, wenn ich ein Auto besitze, wenn ich das habe, das heißt, dann wird es sein. Dann. Das eigentliche Leben beginnt immer dann, wenn ich das habe. Wer so lebt, lebt nie. Es wird nie stattfinden. Selbstannahme, dass ich Ja sagen kann zu mir, wie ich bin. Dass ich beten kann, wie der Beter des Psalm 139 betet. Ich danke dir, Herr, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das sieht meine Seele wohl. Haben Sie diesen Satz schon mal mit Bewusstsein gesprochen und dabei in den Spiegel geschaut? Ich danke dir, Herr, dass ich wunderbar gemacht bin. Mit der Seele ihr eigenes Leben gesehen. Wunderbar sind deine Werke. Das sieht meine Seele wohl. Das ist Gesundheit. Verspüren Sie jetzt, wie weit wir davon weg sind. Wie viel Krankheit in uns ist. Wie viel Krieg gegen uns selber. Wie viel Distanz zu uns selber. Kann ich Ja sagen zu mir? Und je mehr man setzt auf Leistung, je mehr man setzt auf Sinngebung durch Outfit, je mehr Lebenssinn durch Lifestyle ersetzt wird. Das ist der eigentliche Trend der letzten 15 Jahre. Der Ausdruck Lebenssinn ist ein total altmodisches Wort, das gar keine Rolle spielt.
Aber das, der Begriff Lifestyle ist eins der einer der bestimmenden Begriffe. Als wir nicht mehr wussten, was der Sinn unseres Lebens ist, kümmerten wir uns um das Outfit. Was ziehe ich an? Wie frisiere ich mich? Wie ist das Make-up? Und so weiter. Wie wirke ich? Wie ist mein Auftritt? Lifestyle. Wohin fährt man in Urlaub? Wohin reist man? Was kauft man? Was raucht man? Was trinkt man? Wohin geht man? In welchem Lebensalter? Welche Inszene muss man? Jede Altersgruppe hat ja, ich meine, natürlich die 40-Jährigen machen was anderes als die 14-Jährigen und die 50-Jährigen, jede Altersschicht hat, das ist sehr stark gesplittet, in ganz, ganz vielen Lifestyle-Szenen in Deutschland. Aber Lifestyle ersetzt nicht Lebenssinn. Das ist das Wichtigste, was ich heute Abend zu sagen habe. Bitte verwechseln Sie nicht die beiden Themen. Ich will im zweiten Teil auch noch etwas dazu sagen, wozu bin ich da? Also was ist eigentlich der Zweck? Auch was soll ich tun? Aber wer daraus den Sinn seines Lebens ableiten will, auch im sozialen Bereich, das ist tödlich. Da gibt es Leute, die sagen, es ist alles so sinnlos, was ich beruflich mache und ich engagiere mich sozial. Und das ist wunderbar, da finde ich den Sinn meines Lebens drin. Ich sage vorsichtig, Achtung vor denen, die ihren Sinn im sozialen Engagement finden, die bereichern sich an der Not anderer. Die benutzen noch die Not anderer, um ihren eigenen Selbstwert aufzupumpen. Und wehe, sie kriegen nicht genug Dankbarkeit dafür, dann wird's aber bitter. Dann wird's aber bitter. Was habe ich alles geopfert für, nicht wahr? Und das ist der Dank. Kennen Sie diesen Groll und die Bitterkeit alter Menschen? Im Blick auf die Kinder, im Blick auf die Familie, im Blick auf das, was ich getan habe. Nie habe ich für mich eine Zeit gehabt. Nie habe ich gefragt, was habe ich? Man hat sich selbst nicht gegönnt. Und wer sich selbst nicht gönnt, gönnt auch anderen nichts. Das ist nämlich eine ganz bittere Rechnung. Ich habe mir nie was gegönnt und jetzt ist das der Dank. Man hat investiert, 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 weil man auf die Rendite gewartet hat. Die Rückversicherung vor der Angst der Einsamkeit eines Tages möchte mich abstützen bei denen, die ich mir in Dankbarkeit verpflichtet habe. Und nun kneifen sie, sind sie nicht da. Da ist man bitter enttäuscht. Es ist ein gefährliches Spiel, den Sinn seines Lebens aus dem abzuleiten, was man tut. Das Spiel sieht so harmlos aus als Gesellschaftsspiel und kann so mörderisch sich auswirken. Deshalb sage ich das so deutlich. Was ist das für eine befreiende Botschaft, dass Gott in diese Welt kommt, in Jesus uns nahe kommt und sagt, ich sage ja zu dir, so, begreif's doch mal, hör den Krampf doch mal endlich auf. Wenn ich die Leute frage, sind sie Christ? Sag, weiß ich nicht. Und sagen, was verstehen Sie unter einem Christian? Christ ist jemand, der sich bemüht, Gottes Gebote zu halten. Das sage ich, ist eine gute Definition für einen Muslim. Das ist wirklich wahr, das ist zutreffend als Definition für einen Muslim, der erfüllt die Gebote Gottes. Aber das ist überhaupt nicht typisch für einen Christen. Ein Christ ist ein Mensch, der davon lebt, dass Christus sich ihm geschenkt hat und mit Jesus die ganze Liebe Gottes und ein dickes, fettes, rundes, starkes, ewiges Ja sagt. Ich bin wer? Davon lebe ich, von diesem Geschenk lebe ich. Ob ich moralisch unterm Strich oder auf dem Strich gelebt habe, ob ich charakterstark bin oder schwach, ob ich religiös war oder nicht, ob ich eine fromme Familie hatte oder der Atheistische, spielt überhaupt gar keine Rolle. Gott sagt Ja und ich nehme das an und ich bin wer. Angenommen bei Gott, angesehen bei ihm, geliebt, bedingungslos geliebt. Und unter dieser Annahme darf mein Leben aufblühen und wachsen. Sie merken, dass ich mich schwer tue, weiterzugehen, weil ich die Sorge habe, dass wenn ich jetzt weitergehe und den nächsten Schritt sage, vergessen Sie alles, was ich bisher gesagt habe und kippen total um und wir machen den alten Stiefel weiter, der uns ruiniert. Vergessen Sie nie. Das ist das Wichtigste, dieses Angenommensein bei Gott auf den Gekreuzigten sehen. Die Liebe wird einem ja nicht nachgeschmissen, wie irgendwelche Ausverkaufsware, sondern Liebe kann man nur empfangen, indem man sich hier öffnet. Es ist unmöglich, jemandem Liebe nachzuschmeißen, der sie nicht will. sondern um damit Liebe ankommt und sich auswirkt, ist es unbedingt nötig, dass ein Mensch sich bewusst der angebotenen Liebe, der erklärten Liebe öffnet und sie hineinlässt und sie bejaht und sie so wirken lässt, heilend und verändernd wirken lässt. Ohne eine solche bewusste Öffnung kommt die Liebe, die auf mich einströmt, nicht zur Wirkung in meinem Leben. Liebe ist ein Beziehungsgeschehen. Und wenn ich diese Beziehung verweigere, wenn ich blockiere, hat die Liebe keine heilende Wirkung in meinem Leben. Und deshalb werde ich zum Schluss dieses Abends die entscheidende Frage so formulieren, ob Sie sich das gefallen lassen wollen heute. Bitte, ich werde Sie darum bitten. Bitte Sie darum. Sie wirklich sich öffnen und dieser Liebeserklärung Gottes, der Ihnen sagt, eine Antwort geben, ja, ich dich auch. Sie wissen, dass wenn man einen anderen Liebe erklärt, ist das Einzige, worauf man wartet, sehnsuchtsvoll wartet. Es interessiert einen nicht, wenn einer dem anderen sagt, du, ich liebe dich, dass er sagt, das ist aber ein ganz toller Vorschlag, können wir mal darüber diskutieren. Das imponiert ihm überhaupt nicht, dann ist er total verwirrt. Der wartet darauf, dass einer schmachtend haucht, ich dich auch. Und dann ist die Tür auf. Dann kann die Beziehung gelingen. Und gut, ich weiß auch, dass zwischen menschlichen Beziehungen und der Beziehung zwischen Gott und uns ein Unterschied ist. Aber die Inbrunst und Leidenschaft der Liebe Gottes ist jedenfalls stärker als jede Liebe, zu der Menschen fähig sind. Und die Liebe hat immer die Sehnsucht eingebaut, so auf die Antwort zu warten. Und deshalb sehnt sich Gott nach nichts anderem als nach ihrer Antwort, sodass sie sagen, ja, ich lasse mir das gefallen, dass du mich so sehr liebst. Das tut mir so gut. Ich liebe dich auch. Ich möchte mich dir öffnen. Und dann kann eine Beziehung beginnen, die wir Glauben an Christus nennen. Leben mit Gott. Eine Wegstrecke, wo es nicht aufhört, Erfahrungen Tag für Tag neu zu machen mit dieser Wirklichkeit Gottes, mit diesem lebendigen Jesus, der sich uns zuwendet und mit uns geht. So, und wenn Sie das angenommen haben, dann macht es Sinn, die Frage weiterzustellen, wozu lebe ich? Was ist jetzt der Zweck meines Lebens? Gibt es etwas, was soll ich eigentlich tun? Nicht damit mein Leben sinnvoll wird, sondern weil es sinnvoll ist, ich bin geliebt. Darum darf ich jetzt auch mich sinnvoll, sinnstiftend, sinngebend verhalten. Ich darf etwas tun, was hilft. Darf auch etwas tun, was nützt. Jetzt brauche ich keine Angst mehr davor zu haben, dass ich, wenn ich etwas tue, was nützlich ist, dass ich darüber verkomme zu einer Maschine, die nur ihre Existenzberechtigkeit und Sinn in ihrer Nützlichkeit hat und die weggeschmissen wird, verschrottet wird, wenn sie diesen Nutzen nicht mehr abwirft. Jetzt darf ich auch nach Zweck und Nutzen fragen. Was darf ich Sinnvolles tun? Und da gibt es mehrere Faktoren, die ich bedenken möchte, wenn ich anfange, jetzt nicht nur Ja zu mir selber zu sagen, auch zu sagen, was kann ich sinnvoll tun? Danach drängt die Liebe, daran erkennen Sie. Die Liebe ist nicht narzisstisch, also in dem Sinne, dass sie selbst verliebt, mit lauter Selbstmitleid, nur sich den Puls hält, nur sich um sich selber dreht und genießt, wie gut es ihr geht und wie gut sie sich fühlt, weil Gott sie doch liebt. Sondern Liebe ist die Energie der Liebe Gottes, die die Menschen sucht. Gott ist ein Gott der Liebe, der leidet, solange noch ein Mensch da ist, der ihm den Rücken kehrt, der noch nicht begriffen hat, dass er gesund werden kann, dass er heil werden kann. Solange sucht Gott, rennt Menschen nach, bis in diesen Abend hinein. Bittet, lockt, wirbt. In allen Tonarten möchte ich sagen. Und wenn Sie in Verbindung kommen mit Jesus, werden Sie mit hineingerissen in diesen Sog der Liebe Gottes. So hat der alte Bischof Augustinus aus dem 5. Jahrhundert, der hat das so gesagt. Es gibt einen Sog der Liebe Gottes, der aus der Ewigkeit kommt, im Kreuz und Auferstehung die höchste Verdichtung und den tiefen Höhepunkt erreicht und mich hineinreißt und mein Leben mitnimmt in diesen Sog der Retterliebe, der suchenden Liebe Gottes, die die Menschen nicht aufgibt. Bis in Ewigkeit, bis zum letzten Tag der Weltgeschichte, wenn er Gericht halten wird und den neuen Himmel und die neue Erde schaffen wird, lässt Gott nicht locker und sucht uns. Was kann ich da tun? Was ist mein Platz? Nun, ich werde die Augen geöffnet bekommen und mich in meiner Umwelt umgucken und sagen, was ist denn nötig? Wo ist denn Not? Wo kann ich denn Not wenden? Was ist denn notwendig zu tun? Wo sind die Herausforderungen? Wo sind die Aufgaben, die ich anpacken kann? Aber das kann einen ja überfordern, wenn man das sieht. Dann kann ich das denn machen und ich kann nicht alles machen. Deshalb ist es so wichtig, dass man auch den Blick wieder auf sich richtet und sagt, welche Begabungen hat Gott mir denn gegeben? Die Besonderheit meines Lebens besteht ja aus Fähigkeiten, die er mir gegeben hat und aus Begrenzungen, die er mir gegeben hat. Diese Mixtur aus dem, was ich kann und dem, was ich nicht kann, was andere können, besteht ja gerade die Besonderheit jedes einzelnen Menschenlebens. Und deshalb ist die Entdeckungsreise ganz wichtig. Wir müssen nicht alle dasselbe tun. Wir alle haben sozusagen ein Rahmenprogramm, das Gott für uns alle vorgesehen hat. Wir sollen angenommen leben, geliebt von ihm, sinnvoll leben durch Jesus. Und dann soll das, was wir tun, soll diese Liebe Gottes widerspiegeln. Wir sollen zur Hilfe für Menschen und zur Ehre Gottes leben. Das ist eigentlich das gemeinsame Programm, das Ihnen wie mir gilt. Unser Leben in dem, was wir dann tun, soll etwas sein, das zur Hilfe für die Menschen und zur Ehre Gottes ist. Das sind die beiden entscheidenden Koordinaten unseres Lebens, wenn es ums Tun geht, um was tue ich, Hilfreiches, Nützliches, Sinnvolles. Hilfreiches, was hilft Menschen und was ehrt Gott? So, aber damit ist auch schon Ende. Das ist der gemeinsame Rahmen. Wie dieses Rahmenprogramm konkretisiert wird, das sieht bei jedem Menschen ganz individuell anders aus. Und das müssen Sie erstmal buchstabieren, dass es so ist. Weil es verheerend ist, bis hinein in christliche Gemeinden verheerend ist, dass das nach einem Schema abgewickelt wird und Menschen platt gebügelt werden, weil schematisch gleiche Erwartungen an die verschiedenen Menschen gerichtet werden. Und man dann unter den Druck kommt, dass ich nicht bin wie der andere oder die andere, nicht kann, was der kann und ich werde gemessen an dem, was die anderen machen. Aber das ist doch nicht der Punkt. Ich bin unmittelbar zu Gott und Sie sind es auch und er hat Ihnen besondere Gaben gegeben. Und er möchte, dass ihre Begabungen, dass die entdeckt werden. Die sind ja alle nicht richtig da zunächst. Meine Gaben, Begabungen erkennt man ja nicht darin, dass einer etwas total perfekt von selbst kann, sondern Begabungen sind ja wie im Keim angelegt. Und die müssen entdeckt werden und dann müssen sie geübt werden. Der Johannes Nitsch hat ja vorhin erzählt, so wie seine musikalische Karriere etwas heiter gegangen ist. Ich habe ja eine entscheidende Phase mitgekriegt, die hat mir damals sehr imponiert. Das war lange, lange her. Jetzt verrate ich ja doch, dass er schon steinalt ist. Er stammt ja aus dem letzten Jahrtausend. Und jedenfalls, ich weiß noch genau, das war 1977. Da hatten wir, ich war Jugendpfarrer in Essen und Johannes hatte sein Examen auf der Folkwang Musikhochschule in Essen als Pianist. Und wir hatten eine große Veranstaltungsreihe, ganz ähnlich wie diese mit dem argentinischen Pastor Luis Palau. Und in der Grugerhalle auf der Bühne für die Musik war Johannes am Piano zuständig. Und nun tagsüber hat er für sein Pianistenexamen geübt und ich sehe ihn da noch immer, weil ich das so absolut witzig fand, da zog er sich so Glacé-Lederhandschuhe an. Und spielte die Läufe mit Handschuhen auf dem Klavier. Also, dass er nicht noch Gummistiefel dabei angezogen hat, war alles. Aber man läuft ja auch nicht über das Klavier, es macht ja wenig Sinn. Also, dann hat er sich gequält, dass er, wenn er die Läufe in diesen Handschuhen hinkriegte, offensichtlich, dann wusste er, dann kriege ich sie ohne erst recht hin. Was war das für eine... Ich habe gehört, dass Konzertpianisten 6 bis 8 Stunden pro Tag üben. Wenn ein geniales Talent, aber wer faul ist und wer die Läufe nicht übt, der wird trotz Talent nie wirklich Klavier spielen können. Das heißt, der Gedanke, dass Begabungen dadurch zu erkennen sind, dass ich etwas ohne Anstrengung einfach kann, ist völlig abwegig. Sondern Gaben sind Begabungen, die wie Anlagen, Keime in uns sind, die entdeckt werden. Erstens müssen sie entdeckt werden. Dann müssen sie trainiert und gefördert werden. Und jeder weiß, dass das eine Qual ist, dieses Training, wo man immer an die Schmerzgrenze geht und sagt, ich habe keine Lust mehr, es tut mir weh, ich kann nicht mehr. Und dann muss irgendjemand da sein, so ein Coach, der einem sagt, und jetzt fangen wir wieder an. Und dann, die Grenze wird noch ein bisschen rauf sein. Und nicht, die Begabung ist geschenkt. Also wenn ich mich so quälen würde am Klavier, hätte keinen Sinn, ich habe das Talent nicht, das würde nie was raus, ich könnte mich schinden, wie ich wollte, also so wird es halt nie. Man braucht, das Talent ist eine Gabe, die ich nicht selber erarbeiten kann, das ist ein Geschenk und die muss nicht jeder haben, nicht jeder von Ihnen muss das Talent haben, wie Johannes Nitsch Klavier zu spielen. Sie sind vielleicht Mathematiker, Sie haben vielleicht die Fähigkeit zu kochen, wie eine Weltmeisterin oder ein Weltmeister. Sie haben Gaben, hinzuhören und Gespräche zu führen. Sie können sich um Kinder kümmern, im Kindergarten. Sie können Autos reparieren. Sie wissen sogar, wie ein Computer funktioniert. Wenn ich vor meinem Ding da sitze und diese Lady geht schon wieder mal nicht, dann möchte ich ein Beil nehmen und erschlagen. Und dann frage ich die Fachleute, die gucken, wissen es auch nicht, wissen es auch nicht, warum es nicht geht, gucken aber ein bisschen stierer als ich und plötzlich geht das Ding wieder. Diese Form von technischer Magie, die da heute bei Informatikern so als Berufsgeheimnis gehütet wird, ist doch unglaublich, nicht? Kann ein Mensch wahnsinnig machen, wenn man das miterlebt und denkt, das habe ich alles nicht. Aber gut, dass es die gibt, die werden entsprechend hoch bezahlt. So, und jetzt jeder hat was und jetzt gucken Sie nicht nach dem, was andere haben, sondern, und das hat Gott so wunderbar eingerichtet. Wissen Sie, allein wenn ich Ihnen die Geschichten erzähle, wie ich in meinem Leben zu den Dingen gekommen bin, die ich mache, das kann ich den ganzen Abend lang erzählen. Ich habe fast nur Dinge in meinem Leben getan, die ich mir nicht selber gesucht habe. Wo andere gesagt haben, mach das mal, weil sie dachten, das könnte, ich hätte eine Begabung dazu und wo ich gescheitert bin, und wo ich frustriert war und wo ich gesagt habe, nächste Woche machst du weiter. Wie ein Trainer, der einen auch ein bisschen treibt und ermutigt und dann wieder fordert und so. Und weil sie dachten, dass das wird, das probieren wir aus. Und dann ging das und dann konnte ich das plötzlich. Und das ist 20% ist Geschenk und der Rest ist Schweiß und Blutschweiß und Tränen. Dann muss man das entwickeln. Und das ist so wichtig, dass man das nicht alleine bleibt. Alleine neigt man dazu, sich zu überschätzen. Man träumt irgendwelche Träume, wer man wohl wirklich sein möchte und eigentlich wäre. Das ist völlig unrealistisch. Oder man unterschätzt sich. Je nachdem, manche tun nur das eine, nur das andere. Manchmal wechselt man zwischen dem einen und anderen. Aber eine realistische Einschätzung können oft die anderen, die einen lieben. Und deshalb, wenn wir Jesus kennenlernen, wenn wir mit ihm verbunden werden, dann werden wir hineingefügt in die Gemeinschaft des Leibes Christi, des Körpers von Jesus Christus. Das hat vorhin der Stefan hier gesagt. Wie das ist, das ist so merkwürdig, ein starkes Bild in der Bibel, dass ich ein Körperteil am Leib des Christus bin. Er ist das Haupt, der Christus bestimmt alles und ich muss nicht alles sein, sondern diese Hand wird bewegt, weil die Nervenstränge funktionieren, die Durchblutung, weil die Lunge pumpt. Sie sehen das gar nicht. Wenn ich die Hand bewege, dann denken Sie nicht daran, dass das nur geht, weil das Herz pumpt und die Lunge atmet. Und auch die Niere funktioniert. Das ist alles im Verborgenen. Aber wenn das alles nicht funktionierte, könnte diese Hand sich nicht bewegen. Das ist total abhängig. Eins hängt am anderen. Wenn da eine Störung ist, geht's nicht mehr. Das ist alles so begrenzt und so ergänzungsfähig. Jedes hat seine besondere Gaben. Und wenn das nach innen zusammenspielt, kann der ganze Körper nach außen auch hilfreich tätig sein. Wenn das im Innendienst des Organismus nicht richtig funktioniert, dann liegt der Body im Bett, weil er krank ist und sich nur mit sich selbst beschäftigen muss, wie er wieder auf die Beine kommt. Aber wenn er nach innen, der Innendienst der Körperteile untereinander gut geschieht, jeder mit dem, wo er seine spezielle Begabung hat. Ich erwarte nicht von meinem Magen, dass er Tore schießt beim Fußballspiel. Aber wenn er nicht mitmacht, schießen auch die Beine keine Tore. Ist doch ganz klar. So, und dieses Zusammenspiel, in der Bibel wird das mehrfach geschildert, im Römerbrief Kapitel 12 und im 1. Korintherbrief Kapitel 12, die Zahlen kann man so gut behalten, deshalb sage ich sie, lesen Sie es mal nach, wie dieses organische Zusammenspiel ist. Und da in dieser Gemeinschaft der Christen, deshalb ist uns das so wichtig, dass Sie das kapieren, wenn Sie hier sagen, ich möchte Christus folgen, dann lade ich Sie ein, das zu erkennen zu geben, damit Sie auch andere finden, die auch diesen Weg gehen. Denn wenn Sie nicht die Gemeinschaft im Leib des Jesus Christus leben, diese Beziehung zu anderen Christen, dann sind sie wie eine Hand, die abgeschnitten ist vom Körper. Die hat alle Bestandteile einer Hand, aber sie kann nichts tragen, niemanden grüßen, sich nicht bewegen. Sie kann nur verwesen. Und manche vermuten ja, dass deshalb dieser Verwesungsgeruch über dem christlichen Abendland liegt. Weil es zwar lauter Leute gibt, die irgendwo in christlichen Karteien stehen und an sich Christen sind oder sein wollen, aber da sie die Gemeinschaft weder mit Christus noch mit den anderen Christen leben, sind sie nicht lebendige Glieder im Leib des Christus. Sind alle abgeschnittene, amputierte Körperteile, die vielleicht in einem christlichen Formalin aufbewahrt werden, um langsamer zu verwesen. Das ist doch kein Leben. Das ist doch kein Leben. So müssen wir einander helfen, uns ermutigen und sagen, der einen muss man sagen, nun wach das mal. Und dem anderen, der ein bisschen große Lippe hat, der sagt, komm, mach mal halblang, das ist nicht dein Ding. Sei mal treu in den anderen Dingen. Lern mal das in der Regelmäßigkeit. Und vor allen Dingen, das Einzige, was wir üben können, ist Treue. Die Entwicklung unserer Gaben geschieht dadurch, dass wir treu die Dinge tun. Dass wir sie regelmäßig tun, das ist das Kennzeichen jedes Trainings. Es nutzt nichts, wenn ich einmal im Jahr 12 Stunden wie ein Wilder trainiere und das bringt mir keinerlei Kondition. Ich brauche es regelmäßig in verdaubaren Portionen, sodass meine Muskulatur, Sehnen und Kreislauf entsprechend gestärkt ist. Dann werde ich belastbarer, dann werden die Fähigkeiten entwickelt. Also entdecken, die anderen helfen mir dabei und sagen, wenn entdeckt, dann üben. Und dabei brauche ich die Ermutigung, weil ich alleine viel zu schnell aufgebe. Ich weiß, vielleicht sind Sie charakterstark, aber ich hätte aufgegeben. Ich brauchte diese Coaches, diese Trainer, die einem sagen, und komm, du kannst das, du, wir glauben an dich, dass wir brauchen dich. Und einmal auch mal ein bisschen kritisch in die Rippen treten und sagen, Schlamperei. Ärgert mich immer, wenn ich in der Jugendarbeit das so sehe, wenn irgendjemand eine Jugendgruppe macht und kommt unpünktlich, ist schlecht vorbereitet. Das, sowas ärgert mich schwarz, weil diese Leute, die die Welt verbessern wollen und irgendwelche Flausen im Kopf haben und nicht den Preis der Regelmäßigkeit zahlen, die Liebe zeigt sich in der Treue, in den kleinen Dingen, da trainiert man seine Gaben. Das kostet Kraft, natürlich kostet das Kraft, aber Gott hat sie uns gegeben. Er hat uns beschenkt, damit wir das, was er uns gegeben hat, die Gaben nun trainieren und entwickeln. Und dann vor allen Dingen genießen, dass wir ergänzungsbedürftig sind und dass wir ergänzungsfähig sind und dass Gott viele, viele andere Menschen hat. Ich bin befreit, dass ich nicht alles tun muss, dass ich zu mir selber, ich habe in meinem Leben so viele Gegensätze erlebt, ich habe erlebt, darum bin ich so froh darum, dass ich manchen Menschen eine Hilfe sein konnte, besser zu verstehen, was die Liebe Gottes, ich weiß aber auch, dass meine Art für manche ein Brechmittel ist. Und ich habe eine Zeit gehabt, da habe ich furchtbar darunter gelitten, dass Menschen mich innerlich ablehnen und dass ich ihnen nicht helfen konnte, bis ich kapiert habe, wer bin ich denn eigentlich? Ich muss doch nicht allen Menschen helfen können. Es gibt doch so viele andere, die haben eine hilfreichere Art. Soll die ihren Dienst doch auch tun? Ich mache mein Paket, mein Puzzleteilchen in dem großen Bild, das Gott hat. Das gibt einem eine solche Freiheit und eine neue Freude, auch eine Konzentration auf das Bruchstückhafte, das man tut. Jeder kann in seinem Leben nur ein kleines Puzzleteilchen des Bildes machen. Und das will ich, dieses Bruchteil, den will ich mit Leidenschaft tun, die halben Sachen mit ganzem Herzen tun. Das ist das Geheimnis eines hoffnungsvollen Lebens, wo Gott ja dazu gesagt hat. Mir nicht dauernd den Spaß an der Freude verderben lassen, dadurch, dass ich sage, was kann ich denn schon nur tun? Was ist das denn schon, was ich tue? Ich müsste alles tun und so. Ist doch Quatsch, kann doch keiner alles. Der Bundeskanzler könnte sein, nicht einen Tag regieren, wenn ihm nicht die Brötchen geholt würden und die notwendig ist, irgendjemand, der ihm Hemd einkaufen geht, der hat noch nicht mal Zeit, das Normale zu tun, was jeder gerne auch sonst mal tut. Das sind alles hilflose Kreaturen, die ergänzungsbedürftig sind und je einflussreicher man ist, desto größer braucht man einen Assistenzapparat, eine Gehirnprothese sozusagen, weil man, es gibt ja Leute, die reden, ich darf ja wenigstens meine Reden noch selber machen, es gibt ja Leute, die reden unaufhörlich und haben nur Ghostwriter. Die haben noch nicht mal mehr die Zeit und die Kraft vor lauter Arbeit, ihre Reden selber zu schreiben. Die beneide ich nicht. weil ich nicht so gerne die Reden anderer Leute vortrage, sondern lieber schon mit Überzeugung das sage, wofür ich selber stehe. So, Arbeits- und dann noch etwas sagen zur Praxis. Es gibt so verschiedene Arbeitsfelder. Also ich sehe erstmal, was ist notwendig, wo sind die Aufgaben, und dann sehe ich, was sind meine Begabungen, wie kann ich sie entdecken, wie kann ich sie entwickeln, wie kann ich Aufgaben und Gaben zusammenbringen, wo ist meine Platzanweisung. So, und jetzt gibt es ja die verschiedenen Aufgabenfelder und die Arbeitszeiten. Da gibt es diese Arbeitszeit, wo man in der Kindheit spielen lernt, das ist so wichtig. Wenn ich spielen kann, wer es nicht richtig genießen kann, entwickelt seine Kreativkräfte nicht. Und dann gibt es die Zeit, in der ich lerne. Euch Schülern und Studenten möchte ich das sagen. Wisst ihr, lasst euch nicht treiben vom Ehrgeiz dessen, dass er eines Tages viel Geld verdient. Das ist ja das Einzige, was in Deutschland die Leute zu Leistungen antreibt. Lasst euer Herz anzünden von der Liebe des gekreuzigten Jesus. Und dann werdet ihr eine Leidenschaft haben, the power to be the best. Ich möchte das Beste tun zur Ehre Gottes. Er hat mich begabt. Er hat mich so wertvoll geschätzt. Er hat mir bestimmte Begabungen gegeben. Ich will diese Begabung entdecken und will sie hegen und pflegen. Und da, wo ich etwas kann, da möchte ich es wirklich am besten. Excellent. Es soll wirklich gut sein. Wisst ihr, die Probleme dieser Welt können die Faulpelze nicht lösen. Die sind so schwierig, dass wir wirklich Leute mit Fleiß und Kopf und Talent brauchen, die wirklich sich geschunden haben in dem, was sie lernen. Gute Mathematiker, gute Techniker, gute Kaufleute, gute Pädagoginnen und Pädagogen sind, gute Ärzte sind und die die Gaben, die Gott ihnen gegeben hat, entwickelt haben zur Ehre Gottes und zur Hilfe für die Menschen. Wer diese Kraft nicht kennt, der kennt nur den Ehrgeiz. Der wird nur von sich selbst, von der Selbstvergötzung, von der Geltungssucht, von der Habgier getrieben, damit er noch was leistet. Arme Schweine! Wenn es keine anderen Motoren gibt, die uns bewegen, keine anderen Motive. Und dann ist ja nicht nur Studien und Ausbildung, dann gibt es Berufsarbeit. Gott sei Dank, wenn man die hat. Maloche. In der Bibel steht der Satz, sie schreibt der Paulus an eine Gemeinde, die gerade drauf und dran war, religiös abzuheben, weil sie dachten, wir sind zu höheren Berufen. Da sagt er, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Wer nicht arbeitet, es gibt ganz viele Menschen in Deutschland im Augenblick, die möchten gerne arbeiten und haben keine Erwerbsarbeit. Das ist nicht gemeint. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Erwerbsarbeit hat den Zweck, Geld zu verdienen. Das ist wichtig vor Gott, dass ich meinen Lebensunterhalt beschaffen kann, dass ich auch andere ernähren kann und dass ich Geld verdiene, um abzugeben und für andere in sozialer Arbeit mitzufinanzieren. Das ist der Sinn der Erwerbsarbeit. Jemand, ein Christ, der sagt, so, soll ich denn die Maloche, die ich da jeden habe auf dem Amt oder in der Fabrik und so, das ist es doch nicht. Wer so redet, habe ich überhaupt nicht begriffen, worum es im Leben geht. Dazu hat Gott uns geschaffen. Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Das ist der Sinn der Erwerbsarbeit. Und Gott, danken Sie Gott jeden Tag, wenn Sie welche haben, Geld verdienen. Lebensunterhalt für sich und vielleicht auch für andere Menschen, Familie oder für andere, für die man Verantwortung hat, zu erwerben. Und doppelt soll Gott danken, wer eine Erwerbstätigkeit hat, eine Erwerbsarbeit hat, die ihm auch noch sinnvoll vorkommt, in dem Sinne, dass er weiß, dass das, was er tut, irgendwie Sinn ist. Es muss nicht immer der Fall sein, dass man das so hat. Ob man so einsieht, ob man das alles so fantastisch hilfreich so direkt findet, manche spüren das nicht, aber das ist natürlich unser Anspruch heute und viele sehen sich danach, dass das, was ich den ganzen Tag mache, dass das auch besonders mir sinnvoll ist und mir Freude macht, dass es mir auch Spaß macht sogar, das ist natürlich ein besonderer Anspruch noch, aber es wäre ja schon viel, wenn ich spüren kann, das ist hilfreich, das macht Sinn und ich ernähre mich nicht von Dingen, die schädlich sind, wo ich auf Kosten anderer mein Geld verdienen muss, zu Lasten anderer mein Geld verdienen muss. Und dann gibt es da, was wir Freizeit nennen. Was ist es eigentlich? Das Leben ist ein Schaffensprozess, ein kreativer Prozess. Und da gibt es gewisse Teile, die braucht man für die Erwerbsarbeit. Und dann gibt es Teile, ja, was ist das denn? Das ist doch nicht alles Urlaub, sondern da sind doch Kräfte frei. Was tue ich denn? Was ist meine Verantwortung? Wo kann ich meine Gaben einsetzen? In der Gemeinde, in einer Stadt, in einer Region, in bürgerschaftlicher Verantwortung, in der Schulpflegschaft, in kommunalpolitischer Mitverantwortung, in pädagogischer Arbeit, in sozialen Initiativen, in gemeindlicher, in Seelsorger, in musikalischer, in künstlerischer, kreativer Arbeit. Arbeit ist nicht nur Erwerbsarbeit, das müssen wir in Deutschland überhaupt mal lernen, sonst gibt es überhaupt sinnvolles Tun, hat bestimmte Arbeitszeiten, Arbeitsfelder mit unterschiedlichen. Ich kann durchaus, Paulus hatte eine Arbeit, er wollte die Botschaft der Liebe Gottes den Menschen sagen und er arbeitete als Zeltmacher, er webte Zelttuch, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, weil er sich unabhängig machen wollte. Ich war jetzt in Kroatien und lernte dort einen Pastor kennen in einer Gemeinde in Čakovec, der nicht von seiner Gemeinde bezahlt wurde, sondern in der Stadt Čakovec eine Reinigung betrieben hat, erfolgreich mit seinen Söhnen zusammen. Und er und seine drei Söhne waren zugleich die Leiter der Gemeinden. Sie finanzierten Teile der Gemeindearbeit mit dabei. Sie waren erfolgreiche, gute, in der Stadt geschätzte, solide Geschäftsleute, die eine Reinigung hatten. Er war Schneidermeister, gelernter Schneidermeister ursprünglich, hatte dann Theologie studiert und war jetzt Pastor, der seine Tätigkeit, ich weiß nicht mit welcher Begeisterung der da seine Reinigungsmaschinen betrieben hat, aber das war sein Broterwerb und nicht nur sein Broterwerb, ja, ein schönes Haus, fuhr ein schönes Auto, gut gegessen bei ihm zu Hause miteinander, hat in die Gemeinde investiert, er konnte das organisieren, war seine Gabe, fantastisch. Der wusste, wie es verschiedene Arbeitszeiten, Arbeitsbereiche gibt. Manche werden verurteilt dazu, dass ihre Erwerbsarbeit schon früh mit 55 oder so aufgeben müssen, und aber auch mit 60 oder 65 pensioniert und aufgrund der fördernden, außer BSE und so, aber die Lebenserwartung wird immer höher, man lebt länger. Ja, was ist denn jetzt? Es gibt doch in jeder Lebensphase angemessene Tätigkeiten, wo ich da sein kann. Ganz bestimmte alte Menschen werden doch vor allen Dingen auch durch alte Menschen, aber beobachtet, alte Menschen mögen das nicht so gerne, wenn so berufsmäßige Betreuer sie betütteln, als wären wir im Kindergarten. Na, wie geht's uns denn heute? Als wäre man bescheuert, wenn man 70 Jahre alt geworden wäre und brauchte irgendeine, also manchmal ist es ja unglaublich, was da so passiert. Und da braucht man Leute, die einen ernst nehmen und mit einem kreativ schaffen kann, wo Altersweisheit zum Zuge kommen kann, wo das, was man gelernt hat, einander, wo man sich in den Nöten des Lebens hilft. Man muss sehr beweglich sein im Leben. Und die Liebe Gottes macht uns sehr beweglich, in neuen Lebensabschnitten neu zu fragen, völlig neu. Als Single muss ich anders fragen, als verheiratet. Und wenn Kinder da sind, in der Familie muss ich anders fragen. Was ist jetzt das, was sinnvoll ist zu tun? Mein Leben ist sinnvoll dadurch, dass ich geliebt bin. Aber was darf ich jetzt Sinnvolles tun? Behalten Sie, zur Ehre Gottes und zur Hilfe für Menschen. Nicht damit ich sinnvoll werde in meinem Leben, sondern weil mein Leben geliebt und sinnvoll ist. Das ist das Konzept, was Jesus anzubieten hat. Vergessen Sie bitte nicht, alles beginnt mit dem Geschenk. Wir leben mit dem Geschenk des großen Jahres Gottes. Und deshalb bitte ich Sie jetzt, wenn Sie das spüren, wenn Sie das neu gehört haben, zum ersten Mal möglicherweise oder vielleicht nach vielen Jahren gesagt, so, es gibt ja Leute, die leben viele, viele Jahre so im christlichen Umfeld, haben allerlei Christentumsgedanken und sind total verblüfft, dass das die Nachricht von Jesus so ist. Ja, so ist es. Dann dürfen Sie es heute annehmen. Tun Sie es bitte. Ich lade Sie deshalb ein, stehen Sie einfach auf, kommen Sie nach vorne, stellen Sie sich mit mir hier vorne zusammen. Und wir wollen dann beten, wir wollen das ausdrücklich sagen, die Liebeserklärung Gottes beantworten. Ich danke dir, Jesus, dass du mich so sehr liebst. Das ist die Antwort. Ich öffne dir mein Leben. Wir wollen ihn ausdrücklich bitten, ich bekenne dir meine Sünden und bitte dich um Vergebung. Und ich möchte nach diesem Satz eine längere Zeit der Stille halten, damit jeder bewusst auch mit Namen das nennen kann, was zwischen Gott und ihm steht, an Schuld, an Unrecht, an Versäumnis, an Blockierung. Das, alles, was Ihnen bewusst ist, sagen Sie das in der Stille Gott. Er nimmt auch das, was Sie nicht bewusst haben, er nimmt Sie ganz, er vergibt alles, was Sie trennt. Dann lassen Sie uns ausdrücklich sagen, dir soll mein Leben gehören. Ich verdanke es dir, du sagst Ja zu mir, ich möchte dir gehören, du bist der Herr, Ich möchte lernen zu tun, was du willst. Zu deiner Ehre und zur Hilfe für die Menschen zu leben, das möchte ich lernen. Wenn Sie das so sagen wollen, Jesus so sagen, als Antwort auf seine Liebeserklärung, dann stehen Sie auf und kommen Sie. Genieren Sie sich nicht vor anderen, es gibt keinen Grund, wir freuen uns mit Ihnen. Nehmen Sie sich selber so wichtig, wie Gott Sie wichtig nimmt. Wir müssen nicht im Schaufenster rumturnen. Wir dürfen zum Kern unseres Lebens selbst kommen und dürfen das Leben genießen. Wir dürfen es feiern, wir dürfen es dann lernen. Es könnte auch jemand sein, der sagt, das Erste habe ich ja schon begriffen, dass das ein Geschenk ist, das habe ich ja schon angenommen. Aber bisher war ich ein fauler Hund. Ich war ein Konsumentenchrist, dass ich eigentlich etwas Hilfreiches für die Menschen und zu Gottes Ehre tun sollte, das habe ich noch nicht begriffen. Bisher habe ich trotz der ganzen frommen Tour in meinem Leben nur meiner Habgier und meinem Ehrgeiz gelebt. Da will ich umkehren, will Vergebung für erbitten und will Jesus sagen, ich stehe dir von heute an zur Verfügung als deine Mitarbeiterin, als dein Mitarbeiter. Du hast mir die Gaben gegeben, jetzt zeig mir, wie ich sie zur Hilfe für Menschen und zu deiner Ehre an. Das kann auch eine Erneuerung, eine Umkehr sein. Und wenn Sie an dem Punkt sind, dann bitte ich Sie auch, erklären Sie das, indem Sie nach vorne kommen und mit uns gemeinsam beten. Jesus spricht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer die Tür seines Lebenshauses aufmacht, zu dem will ich hineingehen und will Mahlgemeinschaft, Lebensgemeinschaft mit ihm halten. Komm. Der Chor wird jetzt singen, das Lied, dieses Gebet, das uns so wichtig ist in diesen Tagen. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Und so ist es. Sie dürfen sich hineingeben in dieses Gebet und dürfen kommen auf seine Einladung hin. Wir warten auf Sie.
Ich muss dir nicht erst beweisen. Kommt getrost noch mit dazu. Die Einladung gilt. Sie gilt euch allen. Sie gilt euch allen. Kommt näher, ein bisschen näher ran, damit ihr halt auch. Ach, was bin ich froh, dass Gott einen langen Atem mit uns hat. Er hat wirklich einen langen Atem. Und ich wünschte uns allen, dass Gott uns ganz großen Spielraum, ganz weiten Spielraum gibt. Wenn ich auf mein eigenes Leben schaue, muss ich sagen, dass er unglaublich viel Geduld gehabt hat. Und mich immer wieder hat zurückkommen lassen von falschen Wegen. Und ich bete darum, dass Gott uns viel, viel Raum gibt. Aber es ist auch gut dann, wenn er unser Gewissen anrührt und wenn seine Stimme uns erreicht in unserem Herzen und wenn er anklopft an unserem Lebenshaus, dass wir dann nicht anderen Stimmen das Ohr leihen, sondern wirklich ihm allein und sagen, ja, jetzt komme ich. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid und ich lade euch jetzt ein, dass wir miteinander beten. Ich will euch das Gebet Satz für Satz vorsprechen und bitte euch, das dann persönlich und laut als euer Gebet zu sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich habe deine Einladung gehört und ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Sünden und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Du bist der Herr. Hilf mir, dass ich nach deinem Willen leben kann. Zu deiner Ehre und zur Hilfe für die Menschen. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen. Im Namen von Jesus will ich Ihnen zusprechen. Er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegstoßen. Der Herr spricht, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das gilt dir. Ich wünsche euch den Segen Gottes auf diesem neuen Weg. Für jeden Tag die neuen Erfahrungen seiner Gegenwart. Und eine Lernbereitschaft zu hören auf das, was der Herr zu sagen hat. Lernt mit der Bibel zu leben. Such die Gemeinschaft anderer Christen, dieses Trainingscamp in dieser Welt der Hoffnungsarbeiter. Lebt die Gemeinschaft mit anderen Christen, damit ihr wächst und eure Gaben an den richtigen Plätzen eingesetzt werden. Vielleicht sind viele hier, die sagen, ach, ich würde so gerne, aber da sind noch ein paar Fragen, die möchte ich vorher klären. Gut so, dafür sind wir da an diesem Abend. Es sind Gesprächspartner da, nehmen Sie sich die Zeit. Außen im Bistro kann man auch einen kühlen Trunk dazu trinken und auch ein gutes Gespräch führen. Viele werden ein offenes Ohr für Sie haben. Gehen Sie nicht weg. Morgen Vormittag um 8:45 gibt es ein gutes Frühstück auf dem Schönblick für alle, die das ermöglichen können. Und ab 10 Uhr haben wir dort noch einmal so eine Veranstaltung wie hier zum Thema Gemeinde, wo der Glaube Heimat findet.